Heute habe ich ein interessantes Thema. Der Weg zum Glück. Der Weg zum Glück. Ja. Es kam oder es entstand von einer Predigt von letzter Woche und was ich erlebt habe die letzte Wochen. Vor einigen Jahren lernte ich in England einen Landsmann aus Zimbabwe, der dort gewohnt. Er ist auch später Pastor geworden. Wir hatten eine sehr enge Beziehung. Später habe ich erfahren, dass er ein höherer Regierungsbeamter war. Der hat mir erzählt, der jetzige Minister in Agrarwissenschaften in Zimbabwe und die jetzige Frau von Mugabe, war Ari seine Untertan oder der war ihre Chef. Und das hat er nie so überall erzählt. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso bist du nach England gegangen? Und sagt er mir, ich habe es irgendwie gemerkt, dass wir laufen in den falsche Richtung. Und mehr wollte er nicht darüber diskutieren. Und bin ich auf ein bisschen auf den Google gegangen, im Internet habe ich seinen Namen getippt, habe ich wirklich gesehen, dass er schon in der Regierung war. Aber der Mann war hochintelligent und sehr fleißig. Er las Bücher von Dietrich Bonhoeffer, den war ein großer Bewunderer von Bonhoeffer. Und hat immer gesagt, ich bewundere mich, wie dieser Mann diese Energie, diese Glaube und wie er die Sachen Intellektuellen ging. Aber da er ein Flüchtling war, konnte er seinen Beruf nicht ausüben. Sein Sohn war ein Fahrer, ein LKW-Fahrer oder ein Transporter, der hat so Zeitungen geliefert. Tochter, Verkäuferin in einem Kleiderladen. Und die Frau, sie hat studiert und nach dem Studium, sie hat Krankenschwester studiert, in England ist das ein Studium und als sie fertig war, konnte sie nicht arbeiten, weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt hat und das war alles so umsonst. So erging es in vielen Jahren. Meistens oder ein paar Mal, wo ich ihn besucht habe, der hat so diese Hausfrauentätigkeiten gemacht, putzen, bügeln und so weiter. Kennt ihr meine Frau? Und ich unterhielt mich mit meiner Frau darüber, was sie eigentlich in Europa suchte. Ich habe gedacht, der konnte seine Intelligenz irgendwo mal verwenden, nicht was er tut. Und dann nach einiger Zeit informiert er mich, dass er eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten hatte. Die ganze Familie konnte wieder die Hochschule besuchen. Ja, die Frau war lang nicht mehr, sie hat studiert und nicht gearbeitet. Das heißt, sie musste nochmal ein neues Studium anfangen. Und sie hat Psychologie studiert, die Tochter Medizin und seine zwei Söhne haben BWL studiert und der beide Söhne ist mittlerweile auf dem Weg, seinen Doktortitel zu erlangen. So, man konnte einfach sehen, jetzt läuft es ganz gut. Er konnte wirklich sagen, wie der Tor in Lukas 12, 20 sagen. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. In Zimbabwe hat er ein gutes Haus gebaut und plötzlich war es einfach anders. Im August bin ich nach Zimbabwe geflogen, das weißt du ja, ich bin auf einer Missionsreise gewesen. Ich rief ihn von dort an. Dann sagte er mir, dass er im Krankenhaus war und operiert wurde. Aber alles war in Ordnung. Ich kam zurück nach Deutschland. Wir haben ein paar Mal per WhatsApp unterhalten. Und dann am 10. September schrieb ich nochmal Und er erhielt folgende Antwort von ihm, von dort. Herr Gwashawan, hier ist Moyomo. Moyomo ist sein Sohn. Ich bedauere es, Ihnen zu sagen müssen, aber mein Vater ging es nicht letzter Zeit sehr schlecht. Mein Vater ging es in letzter Zeit sehr schlecht. Er ist heute Morgen heimgegangen. An dem Zeitpunkt fühlte ich mich krank. Natürlich hatte ich andere Probleme gehabt oder Herausforderungen gehabt, die mich irgendwie ablenken konnte, aber das hat mich sehr betroffen. Ich kam, letzte Woche war diese Evangelisation, am Freitag kam ich, aber ich war nicht bei den Sachen. Samstag bin ich zu Hause geblieben, ich war kaputt. Das habe ich erfahren jetzt mit Sterben von jemandem. Wir werden nie gewohnt sein. Ich glaube, die Bibel, wenn es sagt, das ist der letzte Feind, den Jesus besiegen sollte. Und da wird es uns gut gehen. Plötzlich ist mir klar geworden, wie viel Zeit wir in unserer Freundschaft investiert haben. Wir haben stundenlang Briefe für die Gemeinde in Zimbabwe verfasst. Meistens per Skype, wo er mir gesagt hat, so schreibt man nichts und so weiter. Und auch manchmal an den Regierungen und so weiter haben wir zusammen meistens geschafft und geschrieben. Wir haben über alle möglichen Themen diskutiert, was wir noch anfangen sollten mit unserem Leben. Ich denke, das war eine gute Investition. So, der Weg zum Glück ist investieren an den Menschen. Und dann kannst du dich freuen. Und ich werde dieses Thema anhand einer Lehre in Philipper 4, 1 bis 9 durchgehen. Ich glaube, ich habe mal über Philipper 4 gepredigt, aber da werde ich nochmal darüber gehen. Die Ausgangssituation: Paulus war im Gefängnis. Und die Gemeinde in Philippa war unter Verfolgung. Und zwei Frauen in der Gemeinde waren so verhasst und sich aufeinander losgegangen, sodass diese fast die Gemeinde gespaltet hat. Kennt ihr sowas? Das ist die Ausgangssituation, die Paulus gehabt hat. Und dann schrieb er Vers 1. Kannst du Philipper 4? 1. Ich habe Elberfelder. Kann jemand für mich lesen?
Ja.
Halleluja. Paulus sagt, die waren seine Brüder und Freunde und Krone. Wenn Paulus an die Gemeinde in Philippa gedacht hat, da ist etwas in ihm geworden, hat sich gefreut. Trotz der Verfolgung, trotz dieser Krach in der Gemeinde, aber der hat sich gefreut. Das war seine Freude, weil er da investiert hatte. Als ich in Zimbabwe war, habe ich die Schule besucht oder ich habe auch Bilder gesehen von der Schule, die wir gebaut haben. Wir sehen, wie sich die Schüler versammeln, um an den Schulunterricht werden zu können. Und wenn man das schaut, da hast du ein anderes Gefühl. Ein anderes Gefühl. Vielleicht muss ich mal fragen, die Leute, die Kinder haben oder die Leute, die mit den Menschen arbeiten. zum Robert, was für ein Gefühl hast du, wenn du deine Kinder schaust? Ja. Helmut, was für ein Gefühl hast du, wenn du deine Uli schaust und was? Wenn du deinen Sohn schaust, was für ein Gefühl hast du? Genau. Will jemand nochmal mit anderen Worten erzählen, was für ein Gefühl hat man, wenn man schaut, wo man ist? Man ist stolz. Okay, jetzt müssen wir jetzt, das ist ein heiliger Stolz. Okay. Dankbar. Ja. So, mein Punkt ist einfach, du werdest Freude haben oder Glück haben, wenn du an den Menschen investierst. Mehr als alles anderes. Paulus, als er im Gefängnis war, wenn er überlegt an den Gemeinden in Philippi, da ist etwas einfach, ist etwas in ihm passiert, was man nicht beschreiben kann. Das ist ein Gefühl. Du merkst, es geht mir gut. Und diese Leute, die, in dem du investiert hast, die liebst du automatisch. Und das heißt, wenn Gott sagt, ihr sollt einander lieben, dann geht es einfach. Okay, Martin? Das geht wirklich einfach. Aber wo du nicht gesät hast, das kann schon schwer sein. Aber das Problem ist, wenn du investiert an den Menschen, dann wächst auch die Gesellschaft und dann tauchen auch noch Probleme. So wie wir es in Philippa gelesen haben, das ist normal. Meine Mutter sagt mir einmal, okay, wir haben zu ihr gesagt, wir wollen uns ganzes Leben zusammen wohnen mit meinem Bruder und so weiter. Und dann hat sie gesagt, das geht nicht, wenn ihr noch heiratet und dann noch Kinder bekommen und so weiter. Das geht nicht. Dann wachsen auch Probleme. Und aber die normale Sache ist, wenn die Gesellschaft wächst, dann wachsen auch Probleme. Aber das ist kein Grund, warum man sich nicht freuen sollte. Man muss halt lernen, damit umzugehen. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt, wie können wir investieren? Dass es gut geht, freut auch Gott. Deshalb hat er auch an uns investiert. Aber wir müssen auch weiter investieren an den anderen. Die Bibel gibt uns diese Welt als Gottes Acker. Aus diesem Acker werden Arbeiter benötigt. Einer ist zuständig zum Pflanzen, der andere für die Bewässerung und der andere zum Ernten. Die Freude am Ernten ist nicht nur für den, der eingepflanzt oder bewässert oder geerntet hat, sondern alle werden sich freuen. So hat Jesus uns gelehrt, oder? Das hat er uns erklärt in der Geschichte in Johannes 4, du brauchst nicht es zu öffnen, wo er eine Samariterin getroffen hat. Jesus verließ das Land Judäa und zog nach Galiläa durch Samaria. Am Brunnen traf er eine Samariterin und bat sie um Wasser. Das war komisch, eine Jude sagt zu einer Frau, eine Samariterin, darf ich mal Wasser haben? Die Frau war erschrocken. Und dann gingen die Gespräche weiter und Jesus hat ihr prophezeit und über die Rettung erzählt. Und dann nach dieser geistlichen Begegnung mit Jesus rannte sie in der Stadt, um Jesus zu erzählen, ich habe jemanden gefunden. Das konnte sein, dass er der Messias ist. Damals trugen die Menschen weiße Gewänder. Und dann Folgendes dann passiert. Es gab eine Unmaß an Menschen, die Jesus sehen wollten. Und ich kann es vorstellen, Jesus war am Brunnen mit seinen Jüngern und dann kamen viele Leute, man konnte nur weiß sehen von Leuten, weil sie weiß angezogen waren. Und dann sagte er Folgendes. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und schaut dir die Felder an, denn sie sind schon weiß zu Ende. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Auf dass beide, der da sät und der erntet, zugleich sich freuen. Da steckt die Freude. Wenn man da investiert, in Gottes Acker. Ich habe es erlebt, immer wieder in Zimbabwe. Wir haben jetzt eine Gemeindegründung-Team oder Mannschaft. Wir haben es gegründet mit der Idee, eine Gemeinde wieder zu beheben. Es gab eine Gemeinde, die fast schlecht ging. Haben wir ein Team organisiert, den Ziel, die sollten diese Gemeinde beheben. Irgendwie hat es nicht geklappt. Und bis heute ist nur noch eine Familie dort. Aber Gott hat Tür geöffnet, 8 Kilometer von diesem Ort. Und da haben sie eine Gemeinde gegründet, ganz lebendig. Und jetzt versuchen sie mit dieser Gemeinde wieder da zu diese Gemeinde zu beheben. Aber die Leute, die diese Gemeinde gegründet haben, kamen zurück mit einer sehr großen Freude und haben gesagt, jetzt, wir machen weiter. Wo können wir als nächstes gehen? Habe ich gesagt, dort und dort. Und das machen sie bis heute. Und gestern Abend kamen sie von der Grenze von Mosambik. Sie haben gesagt, die waren dort vor fast einem Monat. Und die haben dort eine Gemeinde gegründet, fast mit 45 Leuten jetzt. Sie haben dort gelebt und ich habe es gemerkt, die wollen immer weiter, weil sie dieses Gefühl haben, es tut uns gut. Klar, es ist nicht so einfach, wo sie evangelisieren. Da gibt es Probleme, politische Probleme, Essen und so weiter. Aber sie haben gesagt, unsere Freude kommt daran, von was wir erreichen. Gestern Abend haben sie mir erzählt, was für Probleme sie gehabt haben, besonders mit dem Essen. Wo sie angekommen haben, sie haben Essen mitgenommen und das Essen wurde gar nicht gekocht. Und sozusagen derjenige, der als Gast war, hat einfach profitiert von dem ganzen Sachen. Aber sie haben gesagt, aber uns war wichtig zu evangelisieren und das haben wir geschafft. Und dieser Familie, die uns eingeladen hat, komm mal hier, wo wir gewohnt haben, sie haben auch keine Zeichen gegeben, dass sie jetzt mit uns sind und so weiter. Aber auf jeden Fall, wir sind froh, dass wir dort übernachtet haben vor einem ganzen Monat. Und jetzt haben wir unseren eigenen Kontakt und es geht uns ganz gut. Und dann kommen wir beim Gießen, das Gemeindegründung, Evangelisation und so weiter. Das ist die Säen, das ist die Anfangsarbeit. Aber wenn es angefangen ist, es muss gegossen werden. Und nicht jeder kann beim Pflanzen arbeiten. Jetzt lese ich Vers 3.
mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinem, ich muss mal nicht, übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind.
Halleluja. Das Schöne ist, man weiß, man arbeitet nicht nur für dieses Leben. Klar, wenn wir zum Glauben gekommen sind, da sind wir schon, da haben wir schon das ewige Leben. Aber wir haben noch eine große Hoffnung. Das Leben hat schon angefangen, aber es geht noch weiter. Und hier, das sollte eigentlich nicht geschrieben sein. Ja, ich bitte dich, ich bitte auch dich, meiner treue Mitknecht. Die Situation war so, der Paulus hat normalerweise nicht die Texte übergeschrieben. Er hat diktiert und jemand andere hat sie niedergeschrieben. Anscheinend war derjenige, der den Brief nehmen sollte zu Philippa, derjenige, der schreiben sollte. Versteht ihr, was ich meine? Während er schrieb, sagte Paulus zu ihm, ja, ich bitte auch dich, meinen Mitknecht. Und derjenige, der geschrieben hat, hat weiter das geschrieben. Deshalb kommt es so komisch vor, was er damit meint. Aber das war bezogen an derjenige, der geschrieben hat, dass du sollst diese Leute helfen, investiere deine Zeit, damit die Gemeinde nicht in diese Probleme weiterläuft. Das Leben von einem Mensch ist nicht nur oder ist nicht bewertet mit wie viel man hat. Kennt ihr Leute wie Warren Buffett oder Carlos Slim? Hast du schon gehört? Ah, kannst du mal erzählen?
Das sind große Investoren, die auf jeden Fall so mit zu den 10 reichsten Menschen der Welt gehören.
Genau. Warren Edward Buffett, geboren 30 August 1930, ist ein US-amerikanischer großer Investor, Unternehmer. Der hat ca. Privatvermögen von 72 Milliarden US-Dollar. Und Carlos Slim, auch ein Amerikaner, 2007 wurde seine Vermögen so geschätzt 68 Milliarden US-Dollar. Und da kannst du noch mal Bill Gates noch dazu, aber ich glaube, Bill Gates ist mehr bekannt, wenn man seine Programme Microsoft kennt. Aber mein Punkt ist einfach, reich zu sein ist nicht, was du hast auf dem Konto, aber sondern was du in deinem Herz hast. Weil irgendwann ist es vorbei. Da fängt es schon genau. Wie nennt man das, wo man die Leichname Halle bringt? Ja, Leichenhalle. Gibt es fast keinen Unterschied mehr, oder? Da geht's los. Und die Wärme, die danach ja kommen auf die Erde, sind auch fast gleich. So. Wozu hast du gelebt? Wozu lebst du? Paulus geht weiter. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Gelindigkeit kund werden. Alle Menschen, der Herr ist nah. Das ist Vers 4. Zeit haben wir nicht. Manchmal denken wir, das muss ich noch und jenes noch tun. Aber wer muss noch arbeiten, wenn es noch Tag ist? Wenn es Nacht kommt, hast du keine Chance mehr. Ich habe schon mal überlegt bei dem Mann, vielleicht ist er extra nach England gekommen, damit er mit mir arbeitet. Konnte sein. Gott ist nicht so doof. Der kann schon jemand bringen von hier nach USA oder nach Südamerika oder nach Afrika nur für einen Mensch. Das kann er machen. Weil ihm ist jeder Mensch wichtig. Und dann kommen wir ja peinlich, ja, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, obwohl Gott sagt, ich habe meine Arbeit gemacht. Unsere Arbeit ist nicht zum Zählen, was wir geerntet haben. Unsere Arbeit ist zu arbeiten. Die Ernte zu bewerten, das ist seine Aufgabe. Und meistens wir messen auch mit dem falschen Maßstab. Ich habe es oft gesehen. Unsere Tour zu der Welt ist nicht unsere Evangelisationsaktionen, die einfach so kommen. Das geht einfach nicht. Die Welt sieht, wie wir leben. Und von da können sie lernen oder sehen, oh, das kann ich das glauben oder nicht. Wenn ihr merkt, die Bibel, die vier Evangelisten, Matthäus hat geschrieben an den Leute, die Juden, die haben die Schriften gekannt und hat versucht, die genau zu erklären, das ist, was die Propheten vorher gesagt haben. So konnte er glauben, das ist der Messias. Und Markus versucht eigentlich mehr zu zeigen, dass Jesus diese göttliche Macht hat. Der konnte überall sich durchdringen. Auch die Dämonen sind weggerannt und alles. Das hat Markus versucht, damit die Leute glauben, dass das ist Gott. Da ist Gott. Und Lukas versuchte es nur logisch zu erklären nach seiner Forschung. Und Johannes, den liebe ich, der hat immer gezeigt, Gott hat die Sachen unter Kontrolle. Egal wie es passiert, bis zur Zeit Pilatus sagt, weißt du, ich habe die Macht, dich loszulassen, sagt Jesus, nee. Das kannst du nur machen, wenn Gott dir es erlaubt. Das heißt zum Schluss, Gott hat die Sachen unter Kontrolle. Und Johannes versucht immer wieder zu erklären, in Gott ist Licht. Und das heißt, für uns auch, wenn wir das Evangelium predigen wollen, wir müssen Licht der Welt sein. Andersrum geht es nicht. Wir predigen meistens oder wir leben, wir predigen mit unserem Leben diese Einzelheit, dass ich bin für mich, ich bin alleine. Und das sieht die Welt auch. Wir müssen anfangen, die Gesellschaft, wie es früher war, dann können wir wieder durchdringen in der Gesellschaft. Die Leute, die sind traurig. Viele gehen Selbstmord, weil es einfach denen schlecht geht. Man kann niemand mehr erzählen. Man muss zeigen, man ist stark. Es geht mir gut. Ich kann nicht mal jemand erzählen, ich habe Krach mit meiner Frau gestern. Das kommt nicht gut an. Das ist die Gesellschaft, die wir versuchen darzustellen, dass es läuft alles gut, aber die Wirklichkeit, wir haben alle Probleme. Und das ist, was wir wissen sollten, wenn wir und wie wir einer von unserer Gemeinde gegründet haben. Die Schwester von meiner Frau hat Probleme mit ihrem Mann, die waren fast vor Scheidungen, haben wir gesagt, okay, wir haben es gehört, jetzt probieren wir mit euch zu beten, haben wir eine Gemeinde gegründet dort und das ist eine fröhliche Familie heute. Wir haben Zeit investiert, unser Geld investiert, damit dort eine Gemeinde kommt. Aber ich habe sie mal gefragt, letztes Mal, als ich gepredigt habe in Zimbabwe, darf ich eure Geschichte erzählen? Hat sie gesagt, natürlich. Was gibt es So, was ist komisch daran, wenn wir aufeinander auf den Nerven kommen in der Gemeinde? Das ist normal. Wir müssen nur heute lernen, wie wir miteinander umgehen. Und wenn die Welt das wissen und wir beheben unsere Probleme in eine christliche Weise, dann kommen sie zum Glauben. Nicht diese gespürte Leben, die wir der Welt zeigen wollen, dass es geht uns alles so gut. Lass die Welt unsere Bücher lesen. Und dann gehen wir weiter. Vers 6 bis 7. Und komischerweise, egal wo wir evangelisieren in Zimbabwe, die meisten die Leute, die zuerst kommen, sind Kinder, die sind Jugend und Frauen. Männer kommen nachher. Ist halt ein Pastor, ich habe mit einem am Samstag gesprochen. Und der hat mir gesagt, wir gehen jetzt zum Beten, wir haben eine ganze Nacht gebetet. In die Gemeinde ist ca. jetzt 80 Leute und sagt er mir, da habe ich gefragt, wie viele Männer sind da? 4 Männer. Die Reste sind Frauen und Jugend. Und trotzdem sagt die Bibel Folgendes: Die Frauen haben Einfluss, ihre Männer wieder in der Gemeinde zu bringen. Ist halt so. Das ist eine Realität. So, ich werde euch sagen, mach weiter mit Jugendarbeit, mach weiter mit Frauenarbeit. Die Frauen ziehen ihre Männer nachher. Wenn sie dann nachher sehen, wie ihre Frauen oder diese Änderung an ihre Frauen, dann kommen dann die Männer zum Glauben. Hier gibt es auch genug Leute, oder? Die Familien, wo die Frau zuerst zum Glauben gekommen ist, oder? Ja? So, Vers 6 bis 7. Bist du, Luise? Das ist einer von meinen Lieblingsversen. Und der Friede Gottes, der alle Verstand übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus. Sorge bringt nichts. Sorge nimmt nicht die Probleme von morgen. Das ist das große Problem. Nein. Sie nimmt nur Energie für heute. Mehr machst du nicht mit Sorgen. Aber Paulus sagt, bringe alle Anliegen vor Gott durch Gebet. Komischerweise steht es nicht, dass er alle Sorgen aufräumen wird, sondern der Friede Gottes wird unser Herz und Sinn bewahren. Wir haben alle Probleme, sei es bei der Arbeit, man weiß nie, wie es weiterläuft und so weiter. Aber du kannst nicht deine Firma retten durch Sorgen. Aber du kannst beten und Gott wird deine Sinne und Herz bewahren. Von den Simango, den ich erzählt habe am Anfang, ich fragte seinen Sohn, ob sein Vater bewusst war, dass er sterben würde. Seine Antwort war, du weißt, dass mein Vater sehr gläubig war. Die Ärzte sagten ihm, seine Leber hätte versagt. Trotzdem hat er immer wieder versucht, mich zu beruhigen. Ich soll mir keine Sorgen machen, denn Gott hatte die Sachen schon im Griff. Sorgen bringt uns nicht weiter. Das ist das Erste, was meistens bei uns ist. Wenn meine Tochter zurück von Schule kommt oder wenn sie irgendwas macht, das Erste, was sie bringt, guck mal, wie viel Arbeit wir haben, da geht's los. Oder? Ja, hast du mal gebracht jetzt von Musikschule? Guck mal, die Lieder, die ich üben sollte, da geht's schon los. Du magst es nicht besser, indem du Sorge machst. Es bleibt halt so. Du magst es einfacher, indem es du Ruhiges nimmst, durch Gebet, und dann fängst du an zu machen, was du kannst. Und beten ist sehr wichtig. Das ist ein Brief, der geschrieben wurde von einer, der im Gefängnis war. Der eine Gemeinde leitet, der unter Verfolgung war. Und trotz auch noch 2 Frauen aufeinander waren und Krach war, sagt er trotzdem, freut euch. Macht keine Sorge. Ich finde diesen Text sehr spannend oder nicht normal. Normalerweise wäre Paulus schon richtig kaputt mit so einer Situation. Vers 8 bis 9. Okay. Halleluja. Nach diesen Versen werden wir 2 Listen aushändigen. Eine Liste, um über andere Dinge zu denken, und die andere, andere Liste, um Dinge auszuüben, oder? Seht ihr, dass es so 2 Listen kommen konnte? Einmal zum Denken und andere zum Ausüben. Und der ganze Kampf kommt in deinen Gedanken, in dein Gehirn. Da wird es gekämpft. Und der Teufel hat eine große Waffe. Wir kennen die Waffe von dem Teufel. Lüge. Und das heißt, wenn du vorhast, von dem Teufel zu arbeiten, dann sollst du einen Lügenkurs belegen. Dann geht's besser. Ohne zu lügen, konnte man vor ihm nicht arbeiten. Alle schmutzigen Geschäfte oder Aktivitäten sind abhängig von dieser einen übergesinnten Eigenschaft, gut zu lügen. Und deshalb sagt Jesus, ihr in Johannes 8, 44, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestand in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinen eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Und Paulus sagt, übrigens, Bruder, alles, was war, alles, was würdig, das ist das Gegenteil. Hier geht es nicht um eine religiöse Liste, aber es geht um einfach jedes Thema, den du denkst. Ich stelle eine Kriterium-Liste. Ist es würdig, gerecht, rein, leiblich, wo? Lautend und so weiter. Ist es lobenswert? Lobenswert. So kannst du gute Entscheidungen treffen im Leben. wollte ja mal ein Beispiel haben, wie wir eine Entscheidung treffen können. Nehmen wir an, wir wollen überlegen, ob wir Kinder zur Schule schicken sollen oder die sollen zu Hause bleiben und die sollen wir Unterricht, unserer Religionsunterricht haben und so weiter. Dann gehen wir mit unseren Kriterien. Ist es wahr? Werden wir es schaffen, die Kinder dann in den Himmel mit den Weg zu bringen? Ich glaube, das ist eher neutral, oder? Ob sie zur Schule gehen oder nicht gehen. Wichtig ist, dass man an Jesus glaubt. Und dann nächste, ist es würdig? Ist es würdig, dass die Kinder nicht zur Schule gehen sollen? Nee. Jetzt geht's los. Ist es gerecht? Wir können alle lesen. Jetzt ist es gerecht. Nein. So, dann kannst du mal sagen, dieses Thema sollte weg von mir. Ich muss nicht weiter darüber denken. So, man muss weiterdenken, wenn es wahr ist, gerecht und so weiter. Das ist diese Liste. Wenn du eine gute Sache gebrauchst willst, dann stehe unter Gottes Segen. Manchmal wissen wir gar nicht, wo unser Dienst oder von Noten sind. Was kann ich machen? Aber ich glaube, Gott redet immer noch. Wie an der Zeit von Abraham, Mose, Jeremia, Johannes, der Täufer, Paulus, so weiter. Gott ist nicht Gott von der Vergangenheit. Oder ist nicht nur ein Gott von der Vergangenheit. Er ist ein Gott sowohl von der Vergangenheit als auch Gegenwart und der Zukunft. Jeder kann was beitragen. Jeder. Du musst überlegen. Oder lass Gott mit dir reden. Auch die Intellektuellen haben etwas zu tun. Ich habe ein Zitat gefunden von einer Ekwa Ramadu aus Nigeria. Der sagt Folgendes von den Intellektuellen. Wie man sieht, die Intellektuellen sind diejenigen, die über die Weisheit und den Blick in die Zukunft verfügen und ihr Verstand und ihre zukunftsweisende Vision für das Erwachsen der Gesellschaft einsetzen. Sie lenken die Massen, indem sie ihnen helfen, das Unkluge und Unrechte zu vermeiden und das Gerechte und Gute zu wählen. Es gibt drei Schlüsselfaktoren bei der Forderung der Intellektuellen. Eins, das Wissen, die Begabung und Wille. Die Gesellschaft für eine Sache oder guten Zweck zu bewegen. So, hier, das war nicht eine Christin, aber das war einfach eine. Nehmen wir einen einfach Intellektuellen, der hat sowas geschrieben. Und ich denke, ist genau auch so. Manchmal wissen wir gar nicht, jetzt reden wir von Flüchtlingen und so weiter und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen. Es gibt halt Leute, die Konzept überlegen, wie sollen wir umgehen? Aber was gebraucht ist, ist nicht nur bei Intellektuellen, das Begabung und die Wille, die braucht jeder. Und arbeite dran, wo du begabt bist. Das Rest tue nur dir schwer oder mag es. Versuche es nicht wie den anderen zu machen. Aber lebe, wie du bist. So wie du berufen bist. Und die Welt weiß gar nicht, wo es hingeht. Leidet. Und wir haben die Mittel, die Welt zu ändern. Mit dem Evangelium, mit das Evangelium. Und der Paulus hat es noch einfacher gemacht. Was zu denken, hat er einfach geschrieben. Und was zu tun, ist es. Das Vers 9. Ja, Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen gehört und an mir gesehen habt, diese tut. Und der Gott, der Friedens wird mit euch sein. Der hat nur Theorie gesagt, dass, aber ehrlich gesagt, was sie sollen machen, was sie gelernt und empfangen und gesehen von ihm. Und in dem Fall, was sie gesehen haben, war, er war im Gefängnis und trotzdem fröhlich. Es gab keine Spur da, dass er traurig war. Die Gemeinde litt unter Verfolgung, aber das hat doch nicht seine Freude oder Seele niedergeschlagen. Es gab Krach in der Gemeinde, aber es ging ihm trotzdem gut. Und in Philipper 1 sagt er, es gäbe Christen in Rom, die alle Mögliche tun, um das Leben zu erschweren. Um ihm das Leben zu erschweren. Womit der Zweitracht gesagt wird, aber er weigert sich, dies über sie ärgern zu lassen. Das hat er nicht erlaubt, was sie wollten. Hat er noch weitergelebt. Und wenn man noch mal liest, weiter diese Philipperbrief zum Schluss sagt, die Leute vom Haus von Cäsar grüßen euch. Das heißt, zum Schluss hat schon Freunde von den Leuten, die im Gefängnis gehabt haben. Oder vielleicht haben sie sich schon bekehrt. So überall, wo wir sind, wir sollen die Welt salzen. So ist die Urgemeinde gewachsen. Leute, die Christen sind von einem Ort zu dem anderen gegangen und überall, wo sie gewesen waren, kam das Christentum. Und so entstehen gesunde Gemeinden, wo die Leute sehen, wie sie leben sollten, nicht nur, wo wir sie erzählen. Und dann gehen wir nach 2 Wochen oder nach 2 Tagen, wo eine große Evangelisationsaktion gibt, und glauben wir, dass solche Gemeinden entstehen oder solche Christen lange darauf bleiben. Aber sondern die Leute, die kommen durch uns, wir Christen, die bleiben lang und die können auch wieder anderen zum Glauben. Ich glaube, wir brauchen eine Änderung in der Gesellschaft aus Christen, wie wir leben. So kann dieser Trend, dass alles nach unten geht, dass die Kirchen verlieren Leute eigentlich. Und von diesen Flüchtlingen, die kommen, wenn wir nicht aufpassen, werden sie uns nur nutzen, damit es besser geht hier am Anfang, und dann nach 1-2 Jahren wollen sie gar nicht mehr uns sehen. Wenn es nur um Sachen geht, das werden sie gerne nehmen und uns lachen, aber wir müssen schauen, dass wir die Botschaft richtig bringen. Da müssen wir darüber beten, dass Gott uns die Weisheit gibt. Und dann komme ich jetzt zum Schluss, Zusammenfassung. Investiere deine Zeit, Geld, Intelligenz, alles, was du hast, Begabung an den Menschen. Sie werden dir Freude verschaffen. Sie werden deine Krone sein. Oder wenn du schaust, da würdest du sagen, ja, Gott ist gut. In Galater 6 sagt Paulus, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Und manchmal geht es so schlecht, wo wir sagen, ja, da habe ich alles gut getan. Aber was da rauskommt, ist nicht, was man will. Ist so halt. Wenn einer pflanzt, heißt nicht unbedingt, es kommt eine gute Ernte. Aber wenn einer nicht gepflanzt hat, kann auch nicht erwarten zum Ernten. Derjenige, der gesät hat, ist derjenige, der erwartet zum Ende. So, ob es klappt oder nicht, das sollte nicht unsere große Einstellung sein. Zum Schluss, wir werden nicht ernten, wenn wir nicht säen. Und dann, was noch manchmal ärgerlich ist, wenn du viel investiert an den Menschen und dann zum Schluss kommt keine Achtung oder keine Dankeschön, du merkst, es ist so, wie fast du hast nichts gemacht. Und dann denkst du, wozu habe ich gearbeitet? Aber Hebräer 6, Vers 10 sagt, Gott ist nicht ungerecht, eures Werken zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und dienet. Auch wenn die Welt es nicht zeigen, Gott weiß es und er wird uns belohnen. Amen. Gott, ich danke dir für dein Wort. Vater, lass dein Leben fließen in uns, dass die Welt sieht, du bist mit uns. Lass dein Evangelium verbreiten in der ganzen Welt und lass uns die Welt salzen. Ich danke dir, dass du uns liebst. Amen.